ARD. Bei der AfD Sachsen-Anhalt gibt es den Verdacht auf Vetternwirtschaft.
Bildungsurlaub für alle, außer für Menschen in Bayern.
Und Krisenunterricht für Schüler in den Niederlanden.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Uli Spinrad sagt Alaaf aus Köln, beziehungsweise halt Paul, wie wir in Mönchengladbach sagen. An diesem Donnerstag, Altweiber oder Weiberfastnacht, es ist der 12. Februar.
Ich bin Magdalena Bienert, melde mich aus einem verschlafenen Berlin und hier sagt man trotz des 12. Februars einfach nur Guten Morgen.
So, ich glaube, in Sachsen-Anhalt ist Karneval nicht das Riesending. Da gibt es aber gerade ein anderes Gesprächsthema. Wir müssen nämlich mal drauf gucken, was da los ist bei der AfD in Sachsen-Anhalt. Seit einiger Zeit gibt es Vorwürfe wegen sogenannter Vetternwirtschaft. Abgeordnete der AfD sollen Familienmitglieder und Bekannte mit Jobs in der Politik versorgt haben. Und zwar mit sehr gut bezahlten Jobs. Und das alles in einem Wahljahr. Im Herbst wird in Sachsen-Anhalt nämlich ein neuer Landtag gewählt. Aber der Reihe nach eins nach dem anderen.
Ja, also, wir müssen zuerst mal über Ulrich Siegmund reden. Er ist der Fraktionschef der AfD im Landtag in Sachsen-Anhalt und übrigens auch der Spitzenkandidat der Partei für die Wahl im Herbst. Und er soll seinem Vater einen Job bei einem Bundestagsabgeordneten der AfD besorgt haben. Dass der Vater diesen Job hat, das zeigen auch Recherchen von ARD-Kollegen. Ob Siegmund ihn vermittelt hat, ist nicht bewiesen. Sowohl Vater als auch Sohn haben Anfragen dazu nicht beantwortet.
Ja, klar ist aber, dass so ein Job gut bezahlt ist. Über 7.700 Euro im Monat verdient man in der Position des Vaters. Ein anderes Beispiel ist Tobias Rausch. Der ist der parlamentarische Geschäftsführer der AfD im Landtag von Sachsen-Anhalt. Und drei seiner Geschwister sollen bei einer Bundestagsabgeordneten angestellt sein. Und die Tochter dieser Abgeordneten wiederum, die ist bei der AfD-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt beschäftigt.
Also ihr merkt, es geht um den Vorwurf der Vetternwirtschaft und der Überkreuzvetternwirtschaft, so nennt sich das. Der Punkt ist, verboten ist das nicht, jedenfalls nicht im Bundestag und auch nicht im Landtag von Sachsen-Anhalt. Aber solche Geschichten sind ja umstritten, ne? Weil sie sich für uns als Bürgerinnen und Bürger irgendwie unsauber anfühlen, kann man sagen. Es hat einen faden Beigeschmack, wenn da gut bezahlte Jobs eben an Verwandte und Bekannte gehen, ja, und die ja eben auch noch aus unseren Steuergeldern bezahlt werden.
Solche Fälle gab es in der Vergangenheit auch schon bei anderen Parteien. 2013 ist bekannt geworden, dass mehrere CSU-Politiker im Bayerischen Landtag auch direkte Verwandte angestellt hatten. Auch Büros von SPD und Grünen waren damals betroffen. Und in Bayern sind die Bestimmungen danach verschärft worden. Mittlerweile sind dort auch sogenannte Überkreuzbeschäftigungen nicht mehr erlaubt.
Ulrich Siegmund, der Fraktionschef der AfD in Sachsen-Anhalt, sieht in den Vorwürfen einfach eine riesige Kampagne gegen die AfD. Er hat sich darauf berufen, dass das, was er gemacht hat, ja nicht verboten sei. Und in einem Video hat er auch gesagt, dass er auch keine Probleme damit hat, selbst Familienmitglieder von Parteifreunden einzustellen, weil Vertrauen ja das Entscheidende sei.
Ja, aber der Bundesvorstand seiner Partei, der sieht das ein bisschen anders. Parteichef Tino Chrupalla hat in der Sendung bei Karin Mioska gesagt, dass das Ganze schon ein Geschmäckle habe. Es gab auch einen Brief von AfD-Mitgliedern aus Sachsen-Anhalt, also von der Basis, an den Vorstand der Bundespartei, in dem die Basis darum gebeten hat, dass die Parteispitze sich einschalten soll. Und nach Informationen unserer Kollegen aus dem ARD-Hauptstadtstudio soll auch der AfD-Vize Kai Gottschalk jetzt vor Ort vermitteln, was auch immer das heißen mag.
Na, vermutlich soll er dafür sorgen, dass solche Geschichten im Wahljahr bitte keine Probleme machen. In Umfragen liegt die AfD aktuell bei 40%. Sie hat also tatsächlich die historische Chance, möglicherweise sogar den ersten AfD-Ministerpräsidenten zu stellen. Und die Partei betont ja, dass sie anders als die anderen Parteien arbeiten will, also eigentlich ohne Mauscheleien. Sie will ja nah am Volk sein. Und da passen eben Familienmitglieder, die mit 100.000 Euro Jobs versorgt werden, nicht so ganz ins Bild.
Nee, die Parteimitglieder aus Sachsen-Anhalt, die diesen Brief an den Bundesvorstand geschrieben haben, die haben es eigentlich ziemlich knackig zusammengefasst. Zitat, die größte Gefahr sind derzeit nicht unsere Gegner, sondern hausgemachte Skandale, Machtkämpfe und öffentlich ausgetragene Vorwürfe.
Unsere Kurznachrichten.
Die Polizei in Kanada hat mehr Informationen zum Schusswaffenangriff an einer Schule in British Columbia veröffentlicht. Die mutmaßliche Täterin war 18 Jahre alt und soll psychische Probleme gehabt haben. Sie wurde nach der Tat tot aufgefunden. Sie soll 6 Menschen an der Schule getötet haben, außerdem ihre Mutter und ihren Stiefbruder.
Die NATO erhöht ihre Präsenz in der Arktis. Bei der Mission Arctic Sentry, also Wächter der Arktis, geht es darum, die Region vor Russland und China zu schützen. Das ist vor allem auch im Interesse der USA. US-Präsident Donald Trump hat zuletzt ja immer wieder damit gedroht, Grönland einzunehmen, um den Schutz der Region sicherzustellen. Deutschland beteiligt sich an der Mission mit mehreren Kampfjets.
In Rheinland-Pfalz sollen Schaffner und Zugbegleiter besser geschützt werden. Das plant die Mobilitätsministerin Katrin Eder. Sie will Bodycams finanzieren. Und den Verkehrsunternehmen soll auch ermöglicht werden, die Schichten bei Zugbegleitern doppelt zu besetzen, damit niemand allein unterwegs sein muss. Gerade wird ja viel über die Sicherheit des Bahnpersonals diskutiert, weil Anfang vergangener Woche ein Zugbegleiter nach einer Messerattacke gestorben ist.
Und der Führerschein soll günstiger werden. Deshalb hat Bundesverkehrsminister Schnieder Pläne für eine Reform der Führerscheinausbildung vorgestellt. Im Moment kostet ein Führerschein im Schnitt knapp 3.500 Euro. Und in Zukunft sollen Fahrschulen zum Beispiel den Theorieunterricht ausschließlich online anbieten dürfen. Und im praktischen Teil soll es weniger verpflichtende Sonderfahrten geben. 5 Tage Intensivkurs Spanisch in Valencia. Eine Woche Yoga auf Kreta oder wieder durchschlafen lernen an der Ostsee. Ey, oder eine Bildungsfahrt nach Auschwitz. Also diese Angebote für Bildungsurlaub, ich habe mir das angeguckt, die sind so vielfältig, ich habe direkt Lust bekommen, Tschüss zu sagen.
Klingt gut, teilweise hast du recht. Mhm. In 14 von 16 Bundesländern haben Angestellte gesetzlichen Anspruch auf bezahlten Sonderurlaub für Weiterbildungen, die dann als Bildungsurlaub anerkannt sind. In manchen Bundesländern werden die extra Urlaubstage zur Weiterbildung auch Bildungsfreistellung oder Bildungszeit genannt. Und jetzt kommt was Neues hinzu. Ab 2027 ist nämlich auch Sachsen mit dabei.
Falls ihr aber in Bayern lebt und arbeitet, ein Bildungszeitgesetz würde dort nur für unnötige Kostensteigerungen und weitere Bürokratisierung sorgen, sagt die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft. Und sie argumentiert, nur 1% der Weiterbildungen erfolge auf Basis einer gesetzlichen Bildungsfreistellung, weil die meisten machen einfach Fortbildungen über ihre Arbeit.
Ja, und da haben sie ehrlicherweise auch einen Punkt, weil so cool das klingt mit diesen ganzen Angeboten. Laut einer Befragung unter Personalchefs von 2023 haben gerade mal 3.5% der Beschäftigten Bildungsurlaub genommen.
Noch nie drüber nachgedacht.
Für mich nicht notwendig, weil ich da keinen Mehrwert drin sehe.
Finde ich eigentlich ganz gut von der Idee her. Nur den passenden Bildungsträger zu finden, der auch anerkannt wird, ist da manchmal ein bisschen schwierig.
Also ich habe es gehört, aber ich habe mich nie näher mit dem Thema befasst.
Letztes Jahr war ich schon auf 2. Ich finde es wichtig, weil man muss sich ja weiterbilden, damit man überhaupt sich für seine eigene Zukunft entwickeln kann.
Finde ich sinnvoll. Weil man dann die Möglichkeit hat, auch mal andere Dinge kennenzulernen, außer dem eigenen Berufsleben.
Es haben auch einfach nicht so richtig viele auf dem Schirm, habe ich das Gefühl. Und es ist auch ein bisschen bürokratisch. Also man muss sich selbst was raussuchen und dann beim Arbeitgeber Wochen vorher einreichen und genehmigen lassen. Aber dann wird Bildungsurlaub tatsächlich zusätzlich zum regulären Urlaubsanspruch gewährt und der Arbeitgeber zahlt das Gehalt weiter, also wie bei einem Urlaub.
Genau, in den meisten Bundesländern gibt es 5 Tage Bildungsurlaub pro Jahr. In Sachsen werden es dann ab 2027 aber nur 3 sein. So, und wir gucken jetzt nochmal kurz drauf, was eigentlich als Bildungsurlaub gilt. Das soll der persönlichen Weiterbildung dienen. Es können berufliche Qualifizierungen, Sprachkurse, politische Bildung, Gesundheitskurse oder auch Persönlichkeitsentwicklung und Fortbildungen fürs Ehrenamt mit dabei sein. Also in der Theorie ist eigentlich fast alles möglich.
Wichtig ist aber, der Bildungsurlaub muss anerkannt sein. Also jetzt nicht einfach selber eine schöne Yogareise nach Indien buchen, sondern man muss das wirklich bei einem anerkannten Anbieter machen. Und da gibt es auch Unterschiede zwischen den Ländern, was genau anerkannt wird. Aber schon mal gut zu wissen, Bildungsurlaub muss nichts mit dem eigenen Beruf zu tun haben. Also kann es natürlich, aber muss nicht.
Bildungsurlaub ist jedenfalls Ländersache, ein bisschen unterschiedlich pro Bundesland. Das heißt, Anspruch, Dauer und was genau man als Bildungsurlaub gültig machen kann, das unterscheidet sich überall ein bisschen. Meistens gilt aber, Beschäftigte müssen mindestens 6 Monate bei einem Arbeitgeber beschäftigt sein. Und der Antrag muss meistens 6 Wochen vor Kursbeginn schriftlich beim Arbeitgeber gestellt werden. In Sachsen werden es dann sogar 12 Wochen im Voraus sein. Und je nach Bundesland können die Tage einzeln genommen werden oder am Stück.
Und noch interessant, Bildungsurlaub ist auch für Teilzeitkräfte möglich, teilweise sogar für Auszubildende, wie bei dir in Nordrhein-Westfalen. Selbstständige und Freiberufler haben allerdings keinen gesetzlichen Anspruch darauf, können aber natürlich trotzdem dann normale Weiterbildungen machen und die Ausgaben gegebenenfalls steuerlich absetzen.
Ja, und wie gesagt, euer Arbeitgeber zahlt weiter euren Lohn, wie bei einem regulären Urlaub, aber die Kursgebühren selbst, also Fahrtkosten, Unterkunft und so, die werden nicht auch noch übernommen. Das muss man also dann abwägen. Es gibt Kurse für ein paar hundert Euro, es gibt aber auch welche, die kosten über 1000. Und es gibt auch nicht immer ein Zertifikat, was mir dann am Ende wirklich eine Zusatzqualifikation bringt. Dafür ist die Zeit zu kurz. Also muss man genau gucken, ob es sich lohnt.
Genau. Und wenn ihr Lust darauf bekommen habt, euch mal zu informieren, es gibt da verschiedene Online-Plattformen der Bildungsträger oder auch von Volkshochschulen. Es sind wirklich spannende Sachen dabei. Aber ja, am Ende muss man gucken, was kann ich ausgeben und passt es auch in meine aktuelle Lebenssituation.
Bei uns in Deutschland, da wird ja häufig darüber diskutiert, ob unsere Kinder in den Schulen wirklich aufs Leben vorbereitet werden oder ob es nicht oft viel zu theoretisch und lebensfern zugeht. So, und unsere Nachbarn aus den Niederlanden, die sind da irgendwie schon so einen kleinen Schritt weiter. Da werden Schulkinder nämlich ganz konkret auf Krisen vorbereitet.
Und Krisenvorsorge, muss man mal so sagen, boomt auch grundsätzlich bei uns. Also erst recht in Zeiten des Krieges in Europa. Und so ein riesen Blackout wie bei mir in Berlin Anfang des Jahres, der fördert natürlich auch das Interesse von vielen an einer gewissen Vorbereitung auf schwierige Zeiten. Mhm. Und in den Niederlanden gibt es die sogenannten Risk Factories. Die gibt es über das ganze Land verteilt, unter anderem in Venlo und Enschede.
Das muss man sich dann vorstellen wie große Hallen oder Hangars. Darin sind dann so kleine Dörfchen aufgebaut mit Wohnungen, mit Feuerwehrautos und ganz vielen anderen realistischen Dingen. In der Küche in so einer Wohnung kann man dann zum Beispiel ein Feuer simulieren, damit die Kinder lernen, wie sie sich dabei zu verhalten haben. Also zum Beispiel immer unten am Boden kriechen, weil der Rauch ja nach oben zieht.
Die Kinder spielen da aber auch nach, was sie eben bei einem Blackout tun sollen, also wenn alles stockdunkel ist in der ganzen Stadt, und die bekommen auch ein Radio in die Hand und lernen, wie das funktioniert. Fand ich erstmal so ein bisschen auch niedlich, aber naja, klar, also gerade Kinder wissen tatsächlich gar nicht mehr, wie so ein klassisches UKW-Radio mit Antenne und Frequenzregler, wie das funktioniert. Und sie lernen natürlich auch, was man braucht, wenn man ein paar Tage auf sich gestellt ist. Wasser, Bargeld, Batterien, Decken und sowas alles.
Ja, oder auch wie man Notruf absetzt, ne? Weil das kostet ja auch erstmal Mut und Überwindung. Und die allermeisten Kinder haben sowas natürlich noch nie gemacht. Bert Schellforst ist Mitarbeiter in der Risk Factory in Twente.
Wir Niederländer wollen, dass sich die Kinder der Gefahren bewusst werden, sie gewappnet sind, gefährliche Situationen erkennen, damit sie reagieren können.
Diese Kurse machen ehemalige Polizisten und Feuerwehrleute, die sich mit Krisen auskennen, also in ihrer Rente quasi. Und es scheint zu helfen, sagt diese Schülerin.
Es gibt mir ein besseres Gefühl, weil ich jetzt mehr weiß als vorher.
Die Kosten liegen pro Person so bei 10 bis 15 Euro. Und entwickelt worden sind diese Risk Factories von einer Uni und einer Hochschule. Aber es ist alles nur ein Angebot, das Schulen wahrnehmen können. Verpflichtend sind diese Kurse nicht für die Kinder, aber sie werden von den niederländischen Behörden tatsächlich empfohlen. Übrigens gibt es auch Kurse für Senioren. Die werden da zum Beispiel auf Sachen wie Telefonbetrügereien vorbereitet. Oder die lernen auch Falltechniken. Also gerade wenn es glatt draußen ist, gute Idee.
Ja, bei uns in Deutschland fordert der Bundesinnenminister Dobrindt ja auch, dass Krisenvorsorge und Kriegsgefahren in den Schulen thematisiert werden sollen. Sein Vorschlag ist da eine Doppelstunde zu diesem Thema, in der dann diskutiert wird, welche Bedrohungsszenarien es geben kann und wie man sich darauf vorbereitet. Dabei geht es ihm aber eher um den Kriegsfall. In den Niederlanden geht es ja auch um so alltägliche Krisen- und Gefahrensituationen.
Bei uns gibt es ja auch Infomaterial für die Lehrerinnen und Lehrer und es werden auch Besuche bei der Feuerwehr oder dem THW gemacht. Ein einheitliches Konzept zur Krisenvorbereitung für Schulkinder gibt es allerdings nicht. Liegt natürlich auch darin, dass Bildung bei uns Ländersache ist. Deshalb kann der Bundesinnenminister da auch nur Wünsche formulieren. Gestern haben wir ja hier über Mittagsschlaf gesprochen und dass der genauso effektiv für die Regeneration fürs Gehirn sein kann wie der lange Nachtschlaf.
Und wir wollten von euch wissen, macht ihr auch Mittagsschlaf? Und wenn ja, wie? Also wie lange? Und hilft es euch? Und da haben wir auf Spotify zum Beispiel gelesen von Paulsen von Saar. Ich bin absolut Team Mittagsschlaf. Wenn es sich ergibt, ein bis zweimal die Woche, dann schaffe ich es erst 15 Minuten Atemübungen zu machen und dann beruhigt 20 Minuten schlafen.
Niklas wiederum hatte viele Fragen. Wann und wie lange? Woher weiß ich, dass ich nicht in den Tiefschlaf falle? Und wann trinke ich dann Kaffee? Also Niklas, wenn du träumst, dann bist du in der Regel nicht im Tiefschlaf. Und je kürzer du schläfst, umso besser. Also die Experten empfehlen zwischen 30 bis maximal 45 Minuten. Und alles andere ist ziemlich individuell, wie auch mit dem Kaffee trinken.
Ja. Tina hat auf jeden Fall den Dreh raus. Via WhatsApp hat sie geschrieben, dass sie im Schichtdienst arbeitet und sich danach nochmal aufs Sofa legt und das Hirnreset quasi auch braucht. Und sie schreibt, sie ist in der Regel nach 40 Minuten wieder wach. Das ist meistens kein Tiefschlaf, aber sehr erholsam und so kann ich meinen Tagesablauf weiter planen.
Ja, perfekt. Also euer Team im Mittagsschlaf, das verabschiedet sich zumindest für heute. Uli setzt sich jetzt eine bunte Nase auf und deswegen hört ihr mich morgen mit Julia wieder hier.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.